Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Als ich mir Gedanken darüber machte, über welchen Text ich an diesem Ostertag predigen sollte, habe ich mich dafür entschieden, noch einmal über die Verse in 1. Korinther 15 zu sprechen, über die Verse 12 bis 20. Da heißt es, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. In diesen Tagen bekam ich einen Telefonanruf aus einer Arztpraxis und am Ende des Gespräches wünschte mir die Mitarbeiterin noch ein schönes Weihnachtsfest. Kaum war dieser Wunsch ausgesprochen, schon kam die Korrektur, natürlich ein schönes Osterfest. Wir mussten lachen, sowas kann passieren. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, welch eine wichtige Wahrheit doch in diesem Versprecher liegt. Die Menschwerdung Christi, sein stellvertretender Opfertod am Kreuz, seine leibliche Auferstehung von den Toten, seine Thronbesteigung und die Ausgießung des Heiligen Geistes sind doch heilsgeschichtliche Ereignisse, die auf das engste miteinander verbunden sind. Das eine ist ohne das andere gar nicht denkbar. Die großen Taten Gottes in Christus, die wir im Kirchenjahr unter Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten verstehen, bilden eine wunderbare Einheit. An jedem einzelnen Tag des Jahres sind sie alle für den Gläubigen von entscheidender Heilsbedeutung. Ich las einmal eine kleine Geschichte von jemandem, der einen schlimmen Traum hatte. Er träumte, Jesus sei nicht in diese Welt gekommen. Das bedeutete für ihn, dass alles, was ihm am Weihnachtsfest so viel Freude bereitete, was ihm lieb und wert war, hinfällig war. Und als er dann aufwachte, war er in Schweiß gebadet, aber doch froh, dass es sich nur um einen Traum handelte. Was wäre, wenn Gott nicht in Christus Mensch geworden wäre, um uns auf ewig zu erlösen. Ein schrecklicher Gedanke. Und genauso schrecklich wäre es, wenn Christus nicht leiblich von den Toten auferstanden wäre. Doch wir fragen uns einmal, was war denn nun eigentlich der Grund dafür, dass Paulus in diesem Kapitel, in den ersten Versen, die geschichtliche Tatsache der Auferstehung Jesu noch einmal so klar bezeugt und anschließend ausführt, was das bedeuten würde, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden wäre, um dann triumphierend auszurufen, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Glaubten denn einige unter den Gläubigen in Korinth nicht an die leibliche Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus von den Toten? Nun, das Problem für sie lag nicht in der Auferstehung Jesu, sondern einige unter ihnen leugneten die Auferstehung der Gläubigen in leiblicher Gestalt. Das war wahrscheinlich auf den Einfluss griechischen Denken zurückzuführen. Die Auferstehung Jesu war auch unter ihnen in Korinth verkündigt worden. Sie war bezeugt schon im Alten Testament und durch die Begegnungen, die die Apostel und auch andere mit dem auferstandenen Herrn hatten. Und diese Botschaft war von den Gliedern dort in der korinthischen Gemeinde geglaubt worden. Die war von Herzen aufgenommen worden. Und das betont Paulus in den ersten Versen dieses Kapitels. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, so schreibt er, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, also gerettet werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, das heißt also, wie es im Alten Testament geweissagt, prophezeit worden ist. Das ist gemeint mit Schrift, ja, das Alte Testament. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, das ist Petrus, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Was das bedeutet, unzeitige Geburt, darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Er ist also auch, der auferstandene Herr ist auch von Paulus gesehen worden. Und dann heißt es hier, es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Das war also unter den Korinthern verkündigt worden. Kreuz und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und das hatten sie gläubigen Herzens aufgenommen. Und offensichtlich war ihnen nicht bewusst, dass die Leugnung der leiblichen Auferstehung der Gläubigen im krassen Widerspruch zu ihrem Glauben an die Botschaft von der leiblichen Auferstehung Jesu stand. Wer das eine leugnete, musste auch folgerichtig das andere verneinen. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten. Also es gibt keine Auferstehung der Toten für die Gläubigen. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Das gilt zunächst einmal grundsätzlich. Wenn es keine leibliche Auferstehung der Toten gibt, dann gibt es auch keine leibliche Auferstehung Jesu. Möglicherweise hat Paulus aber hier bereits im Auge, was er dann in den Versen 20 bis 22 über die enge Verknüpfung der Auferstehung Jesu mit der Auferstehung der Gläubigen schreibt. Demnach sind wir ja in Christus und bilden mit Christus als dem Erstling unter denen, die entschlafen sind, eine wunderbare Einheit aufgrund seiner Stellvertretung. Und was für den Erstling gilt, das gilt nach biblischer Wahrheit auch für die Gesamtheit derer, die nachfolgen. So schreibt Paulus, Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus. Das hat immer etwas mit der Stellvertretung zu tun. Und hier bezeichnet Paulus Christus als den Erstling, der stellvertretend steht für alle, die nachfolgen. In Christus alle lebendig gemacht werden. Der Liederdichter drückt diese enge Verbundenheit in dem schönen Osterlied auf mein Herz mit Freuden so aus. Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied, wo mein Haupt, nämlich Christus, durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not, er reißet durch die Hölle, ich bin stets sein Gesell. Das heißt, ich bin vollkommen eins mit ihm, mit Christus. Und somit ist klar, die Auferstehung der Gläubigen ist eine logische Folge der Auferstehung Jesu. Aber auch das andere ist klar. Und darum geht es Paulus hier in diesem Abschnitt. Und das ist auch folgerichtig. Gäbe es keine Auferstehung der Gläubigen, daran zweifelten ja einige in der Gemeinde zu Korinth, dass es eine Auferstehung der Gläubigen gibt. Gäbe es keine Auferstehung der Gläubigen, dann wäre Christus auch nicht auferstanden. Ich meine, das ist eine logische Schlussfolgerung. Das ist sein Argument aufgrund der Einheit der Gläubigen mit Christus. Werden die Gläubigen nicht einmal auferstehen, so ist das folgerichtig zu denken, dass Christus auch nicht auferstanden ist. Aber das glaubten sie doch, dass Christus auferstanden ist von den Toten. Dieser Widerspruch war ihnen offensichtlich gar nicht so recht bewusst. Beides also, sowohl die Auferstehung Jesu als auch die Auferstehung am Ende der Zeit, die Auferstehung der Gläubigen, beides gehört unbedingt zusammen. Was das aber für die Vergangenheit, für die Gegenwart und Zukunft bedeuten würde, wenn Christus eben nicht auferstanden wäre, das macht ihnen Paulus in diesem Abschnitt so recht bewusst, um es dann noch einmal mit großer Gewissheit zu bezeugen, nun aber ist Christus auferstanden. Und das beinhaltet eben auch die leibliche Auferstehung der Gläubigen, was Paulus dann noch weiterhin in diesem Kapitel 15 des 1. Korintherbriefes in großartiger Weise im Einzelnen ausführt. Unabhängig von dem eigentlichen Anlass, dem Problem also, dass die oder einige der Korinther mit der Auferstehung der Toten grundsätzlich hatten, unabhängig von diesem eigentlichen Anlass, warum Paulus dieses Kapitel geschrieben hat, wollen wir an diesem Ostertag uns so recht freuen und fröhlich darüber werden, dass unser Glaubensleben in der Auferstehung Jesu ein absolut sicheres Fundament hat. Dazu wollen wir uns mit Paulus einmal auf die irrigen und verhängnisvollen Gedanken vor einigen Gläubigen in der Gemeinde zu Korinth einlassen. Wir wollen jetzt einmal, das tut Paulus ja, uns auf diese Ebene stellen und davon ausgehen, dass Christus nicht auferstanden sei von den Toten. Wir wollen sehen, was es bedeuten würde, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Was ja die logische Folgerung davon wäre, dass ihrer Meinung nach die Toten nicht auferstehen. Ich hoffe, dass wir den Gedankengang so einigermaßen nachvollziehen können. Das würde also bedeuten, dass die Predigt von der Auferstehung Jesu vergeblich wäre, das heißt leer, sinnlos, inhaltlos, null und nichtig. Vers 14. Ist aber Christus nicht auferstanden, wenn das so wäre, wie einige meinen unter euch, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. Völlig inhaltslos, völlig nichtig. Unsere Predigt, so sagt er, würde nicht den Tatsachen entsprechen und würde damit jeder Grundlage entbehren. Sie würde nicht stimmen. Ganz einfach ausgedrückt, sie würde nicht stimmen. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann würde die gesamte apostolische Verkündigung in sich zusammenbrechen. Dann wäre auch das, was wir heute Morgen hier hören, völlig vergeblich gehört, völlig nichtig, völlig inhaltslos, völlig sinnlos. Millionen und Abermillionen von Predigten, die im Laufe der letzten 2000 Jahre gehalten worden sind, wären völlig sinnlos gewesen. Es wäre besser, sie wären niemals gehalten worden. Wir könnten genauso gut heute Morgen hier zusammensitzen und miteinander eine interessante erfundene Geschichte zu lesen und zu hören. Das wäre moralisch gesehen sogar zu bevorzugen. Denn irgendeine erfundene Geschichte erhebt nicht den Anspruch auf Wahrheit. Sie kann unterhaltsam sein, sie kann fesselnd sein, voller Spannung, aber man weiß von vornherein, dass sie nicht auf Wahrheit beruht. Mag sie auch den einen oder anderen derartigen Gedanken enthalten. Auch irgendeine erfundene Geschichte kann ja das eine oder andere ausdrücken, was durchaus sinnvoll ist und auch lehrreich sein kann. Man erwartet aber nicht, dass sie auf Wahrheit beruht. Wenn aber das Evangelium verkündigt wird, dann heißt es, das ist die Wahrheit. Hier geht es nicht um menschliche Gedanken und Philosophien, nicht um erdachte Geschichten, sondern um die Wahrheit, die für jeden Menschen verbindlich und von letzter entscheidender Bedeutung ist. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre die Predigt im Blick auf das, was sie dem Menschen verspricht, völlig wirkungslos. Dann sollten wir besser die Bibel zumachen und unsere heutige Versammlung auflösen und vielleicht noch ein wenig zusammen sein, um uns zu unterhalten. Das ist das, was Paulus hier sagt. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. Auch unser Glaube wäre dann völlig vergeblich, so schreibt er. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Die Predigt erwartet nicht nur, dass man sie rein informativ zur Kenntnis nimmt und ihr verstandesmäßig zustimmt, sondern dass man sich ihr mit seiner ganzen Existenz anvertraut, das heißt also mit dem Herzen, dem Zentrum unserer Persönlichkeit und dadurch Anteil gewinnt an all den Segnungen, die uns im Evangelium verheißen sind. Die Predigt selbst weckt und wirkt diesen Glauben. Ist aber die Predigt inhaltslos? Ist sie nichtig? Stimmt sie gar nicht? Ist sie keine Wahrheit? So ist auch der Glaube daran null und nichtig. Es wäre kein von Gott gewirkter Glaube. Es wäre ein Vertrauen, das sich an leere Versprechungen hängen würde, die keinerlei Grundlage haben und bitter enttäuschen würde. Also ist aber Christus nicht auferstanden, wäre er nicht auferstanden, wie einige unter euch meinen in Korinth, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir gehen einen Schritt weiter. Bedenken wir auch, dass die Apostel nichts anderes als Lügner und Betrüger gewesen wären. Denken wir einmal an das Zeugnis des Apostels Petrus im Hause des Cornelius, das uns in der Apostelgeschichte berichtet wird. Apostelgeschichte, Kapitel 10. Da sagt er zu denen, die sich versammelt hatten im Hause des Cornelius: Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Das Zeugnis des Petrus von der Auferstehung Jesu und davon, was es bedeutete für sie. Alle, die an ihn glauben würden, würden Vergebung ihrer Sünden empfangen. Also, dieses Zeugnis, das Petrus hier abgegeben hat, im Hause des Cornelius, wäre nichts anderes als eine unverschämte Lüge, wenn Jesus nicht tatsächlich von den Toten auferstanden wäre. Eine unverschämte Lüge. Alle Osterberichte in den Evangelien wären Lug und Trug. Sie hätten gegen Gott bezeugt, das heißt also gegen Gott ausgesagt, er habe etwas getan, Gott habe etwas getan, was er nicht getan hätte, nämlich Christus von den Toten aufzuerwecken. Wir würden dann auch, so schreibt Paulus, als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte. Wenn doch die Toten nicht auferstehen. Das heißt, wenn das stimmen würde, was manche unter euch denken, dass die Toten nicht auferstehen, wäre Christus auch nicht auferstanden und wir wären nichts anderes als Betrüger, als falsche Zeugen, als Lügner. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Das ist der Gedankengang. Und schließlich gäbe es keine Vergebung der Sünden und ein ewiges Heil. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Ihr glaubt doch, will der Apostel Paulus sage, dass ihr Vergebung eurer Sünden habt, dass ihr reingewaschen seid durch das Blut Jesu von aller Schuld, von aller Gottlosigkeit eures Wesens. Das glaubt ihr doch. Und dass ihr in Christus Jesus vollkommen gerecht seid vor Gott. Und zu diesem Heilswerk Christi gehört unbedingt seine leibliche Auferstehung. Nicht nur als Bestätigung seines Heilswerkes, sondern als Bestandteil seines Heilswerkes. Kreuz und Auferstehung gehören unbedingt zusammen. Wäre Christus nicht von den Toten auferstanden, wäre das Heilswerk kein Heilswerk. Es wäre alles null und nichtig, was Christus am Kreuz getan hat. So habt ihr auch eine lebendige Hoffnung im Blick auf die Zukunft durch das, was ihr geglaubt habt. Eine lebendige Hoffnung im Blick auf die Zukunft, ohne die auch die Vergangenheit und Gegenwart ohne Bedeutung wären. Und dasselbe haben doch auch diejenigen geglaubt, die schon von euch gegangen sind, die schon entschlafen sind, verstorben sind. Wäre Christus aber nicht auferstanden, dann wäre dieser Glaube völlig nichtig. Und ihr selbst hättet keine Vergebung und wärt auf ewig verloren. Und auch diejenigen, die bereits entschlafen sind, wären in ihren Sünden gestorben und ebenfalls auf ewig verloren. Und dann wären wir als Betrogene, wir Gläubigen als Betrogene, noch schlimmer dran als die Ungläubigen. So sind wir die Elendesten unter allen Menschen, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen, wenn wir keine lebendige Hoffnung haben über den Tod hinaus, wären wir die Elendesten aller Menschen, weil wir betrogene Leute wären. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Also alles, was zu unserem Christenstand als fester Bestandteil dazugehört, wäre hinfällig, wäre hohl und leer, wenn das wahr wäre, dass Christus nicht von den Toten auferstanden ist. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, ruft Paulus in großer Freude und Gewissheit aus. Man müsste schon das gesamte absolut zuverlässige Zeugnis der Heiligen Schrift in Frage stellen, um nicht zu diesem Ergebnis zu kommen. Es gibt nichts in der Geschichte, wie ein Jurist einmal gesagt hat, was geschichtlich besser bezeugt ist als die leibliche Auferstehung Jesu von den Toten. Die Osterberichte sind absolut zuverlässig. An der Tatsache des leeren Grabes kommt niemand vorbei. Oder sollten sie sich alle geirrt haben, die dem auferstandenen Herrn begegnet sind? Sollte Petrus sich geirrt haben? Sollte Jakobus sich geirrt haben? Sollten diese 500 Brüder, die ihn gesehen haben, sollten sie sich alle geirrt haben? Unterschiedliche Menschen an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten, sollten sie sich alle getäuscht haben? Oder ganz bewusst etwas in die Welt gesetzt haben, was nicht der Wahrheit entsprach? Wir sehen also, wie wichtig Paulus die zuverlässigen Zeugenaussagen sind. Darauf stützt sich ja unsere Gewissheit, auf das, was wir hier in diesem Wort berichtet haben, bekommen haben von denen, die Christus wirklich und wahrhaft begegnet sind als dem Auferstandenen. Der Heilige Geist bezeugt es uns durch Gottes Wort. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Nun aber, so schreibt Paulus hier, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Alles, was unseren christlichen Glauben ausmacht, hat in Kreuz und Auferstehung Christi ein festes, ein unerschütterliches Fundament für Zeit und Ewigkeit. Und so wollen wir in das frohmachende Lied einstimmen: Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, du hast uns in Christus Jesus, in deinem Wort, in diesen Zeugnissen derer, die dir, Herr Jesus, begegnet sind als dem auferstandenen Herrn, ein sicheres, ein absolut zuverlässiges Fundament unseres Glaubens geschenkt. Dafür wollen wir dich preisen an diesem Tag. Dafür wollen wir dich loben, dir danken. Denn alles ist davon abhängig, dass du, Herr Jesus, leiblich von den Toten auferstanden bist. Alles für uns, für Zeit und Ewigkeit. So wollen wir uns freuen darüber, dir danken, dich loben, preisen und anbeten. Amen.